Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute zum zweiten Teil über einen der gewaltigsten und gleichzeitig unbekanntesten Konflikte des 19. Jahrhunderts, den Taiping-Aufstand. Im heutigen zweiten Teil unserer Reihe setzen wir die außergewöhnliche Geschichte fort, die China für mehr als ein Jahrzehnt in einen blutigen Bürgerkrieg stürzte und über 20 bis 30 Millionen Menschenleben forderte. In unserer ersten Folge haben wir die bemerkenswerte Figur von Hong kennengelernt, einen mehrfach durch die kaiserlichen Beamtenprüfungen gefallenen Gelehrten, dessen fieberhafte Visionen ihn davon überzeugten, der jüngere Bruder Jesu Christi zu sein. Wer verfolgt wie Hong nach dem Studium christlicher Missionstexte eine einzigartige Synthese aus protestantischem Christentum und chinesischen Traditionen entwickelte und die Gesellschaft der Gottesanbeter gründete. Dann haben wir die ersten Schritte der Bewegung begleitet, wie er seine ersten Anhänger rekrutierte, vor allem unter der marginalisierten Hakka-Bevölkerungsgruppe, und die Entwicklung seiner radikalen Ideologie, die eine ganz besondere Sexualethik hatte, also absolute Abstinenz, gemeinschaftlicher Landbesitz und aber auch eine relative Gleichheit der Geschlechter. Und schließlich den entscheidenden Xinjiang-Aufstand von 1851 in der Provinz Guangxi, in der es dann offiziell losging mit der Rebellion. Wir haben uns ein bisschen über den historischen Kontext unterhalten, über das China im 19. Jahrhundert und durch die Niederlage und über die Niederlage im ersten Opiumkrieg, zu der Zeit auch die wirtschaftlichen Krisen, die Hungersnöte, die Naturkatastrophen und wie all das die Legitimität der Qing-Dynastie grundlegend in Frage stellte und dazu führte, dass es eben überall in China auch Aufstände gab. In der heutigen Folge werden wir den erstaunlichen Aufstieg der Taiping-Bewegung weiter verfolgen. Nachdem sie jetzt ihre erste Stadt verloren hatten, beginnen sie jetzt einen triumphalen Feldzug entlang des Yangtze-Flusses, die Eroberung der wichtigen Stadt Nanjing, die zur himmlischen Hauptstadt des Reiches wird, und die Etablierung einer alternativen Regierungsstruktur, die zwischenzeitlich mehr als ein Drittel Chinas kontrollierte. Wir schauen uns die militärischen Erfolge an, die durchaus auch abstrusen Praktiken der Bewegung und die Reformen des himmlischen Reiches des großen Friedens, wie Hongs Reich genannt wurde, und vor allem auch die internen wachsenden Konflikte zwischen Hong, den anderen Heerführern, und externen Mächten, die schon bald die Bewegung von innen und außen zu zerreißen drohen. Aber erstmal haben Hongs Jünger jetzt ihre erste Stadt wieder verloren, ihre erste größere, die sie erobert haben, und ziehen den Yangtze-Fluss entlang auf der Suche nach einem neuen Ort für ihr himmlisches Reich. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf patreon.com/allezeitderwelt tun oder indem ihr auf YouTube zum Beispiel eine Premium-Mitgliedschaft kauft. Das unterstützt uns sehr und wir freuen uns sehr darüber, über die Unterstützung. Vielen lieben Dank. Später lesen wir auch noch unsere Produzenten und Produzentinnen vor. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit der Geschichte von Hong und seinen Jüngern und der Taiping-Rebellion. Ein schmutziger Krieg, der hier geführt wird mit allen Mitteln. Also sie binden Metallklumpen und Töpfe an Hunde und Schweine. Es wird wirklich alles versucht, um möglichst großen Schaden anzurichten. Es sind aber auch Dämonen. Das muss man sich auch sagen. Sie kämpfen ja gegen Dämonen in ihrer eigenen Vorstellung. Dazu das passende Zitat von Hong.
Der himmlische Vater und Jesus haben mir befohlen, alle Dämonen auszurotten und ein Himmelreich auf Erden zu errichten. Die Manchu sind diese Dämonen.
Ja, das sagt er 1853. Und im März 1853 gelingt ihnen überraschenderweise die Einnahme von Nanjing, der ehemaligen Hauptstadt der Ming-Dynastie, also der Vorgängerdynastie vor den Qing. Ja, was da passiert bei der Einnahme, sollte keinen von uns jetzt überraschen, nachdem wir eben gehört haben, wie Hong über seine Feinde denkt. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man an Nanking denkt, denkt man an die Verbrechen der japanischen Armee. Wenn ihr da nicht dran denkt, dann müssen wir da mal eine Folge zu machen. Es wird eine sehr schreckliche Folge, aber vielleicht ist es wert. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr Bescheid wisst, was die Japaner in Nanking gemacht haben.
Am 20. März halten sich die Mandschu-Garnisonstruppen in der inneren Zitadelle fest, während die Taiping-Truppen anrücken. Die Taiping drängen um die innere Zitadelle herum und starten einen neuen Angriff. Es sind vielleicht 50.000 Mandschus, aber nur wenige von ihnen sind ausgebildete oder kampferprobte Veteranen. Als die Mauern durchbrochen werden, wenden sie sich gegen sich selbst und ihre Familien, setzen ihre Häuser in Brand und beginnen Selbstmord. Selbst als die Taiping in ihre Garnisonsquartiere eindringen. Der Rauch steigt auf, das Gemetzel geht tagelang weiter, während die Taiping alle überlebenden Dämonen jagen und erschlagen.
Und das bedeutet auch alle Zivilisten. Das heißt, da werden innerhalb von 3 Tagen um die 50.000 Zivilisten niedergemacht in der Stadt. Dämonen, natürlich. Entschuldigung, aus Versehen Zivilisten gesagt. Hong benennt danach, nach diesem schrecklichen Massaker, die Stadt in die himmlische Hauptstadt um. Weil was ist himmlischer als ein großes Massaker? Tianjin heißt sie dann. Und beginnt dann tatsächlich, nachdem er in diesen Ming-Palast einzieht, mit der Etablierung seiner alternativen Regierung, seiner neuen Gesellschaftsordnung, es bildet sich eine riesige Bürokratie. Sie werden zu dem, was sie versucht haben, zu bekämpfen natürlich. Und er ist dann in diesem Riesenpalast. Ich weiß, chinesische Paläste dürft ihr euch weniger wie so einen europäischen Palast zu der Zeit vorstellen, sondern mehr wie so eine Stadt in der Stadt. Also da ist alles drin, was er braucht. Der muss niemals diesen Palast verlassen. Es gibt da drin kleine nachgebaute Dörfer, nachgebaute Landschaften von Bergen. Das heißt, wenn der Herrscher sich so fühlt, als würde er mal gern sich wie eine normale Person einfach in ein Dorf bewegen, so wie für Marie Antoinette, der auch in Frankreich das Bauerndorf gebaut wurde, damit sie sich normal fühlen konnte. Das war alles mit drin. Er hatte einen Harem, zu dem wir gleich noch kommen werden, von wahrscheinlich um die 500 Frauen. Er hatte keinen echt guten Grund rauszugehen. Er hatte sehr viel Opium. Alles, was sein Herz begehrt hat, hatte er in seinem Palast. Und folglich wird er den, glaube ich, auch nicht mehr verlassen. Hong ist dafür jetzt da. Die verschiedenen Könige, Nordkönig, Westkönig, führen die Kriege. Und er ist zunehmend fasziniert an Numismatik, Zahlenmystik und zunehmend auch paranoid, wie das so ist, wenn man sich in einem Palast einschließt, den man gerade mit einem Massaker erobert hat. Und er kommuniziert nach der Einnahme von Nanjing auch nur noch in religiöser Prosa. Ab jetzt nur noch Gedichte. Auf gelbe Seite geschriebene Gedichte, die morgens ausgehangen werden vor dem Palast.
Zur Interpretation frei, vermutlich dann.
Und er erlässt dann mehrere Dekrete in dieser Zeit. Ja, verbietet zum Beispiel Privateigentum dann zwischenzeitlich, also alles gehört ihm, so ein bisschen sektenmäßig alles gehört, ne? Du musst alles aufgeben, wenn du die Sekte eintrittst. Es gibt drakonische Strafen, meistens Todesstrafe. Ich glaube, eine der niedrigsten Strafen sind so 100 Peitschenhiebe.
Ach, das geht ja noch.
Da fangen wir an, da ist das Niedrige und dann arbeiten wir uns nach oben. Zum Beispiel durfte man nicht über den Harem von Hong sprechen.
Weil Sex ist ja schlecht.
Eben.
Ja, gut.
Dementsprechend Todesstrafe, wenn du über den Harem von Hong redest. Wenn man vermutet, dass du vielleicht Qing-Spion sein könntest, und er war sehr paranoid und hatte da natürlich immer die Angst, sobald was schief ging, war das nicht seine falsche Entscheidung, weil er ist ja der Sohn Gottes. Es muss ein Spione sein. Muss man jemanden töten, wenn was schief geht. Weißt du? Diese Logik. Spence hat ein nettes Zitat, um das kurz auf den Punkt zu bringen, was für eine Ideologie die Taiping da zu der Zeit entwickeln und was das für ein paranoider Staat ist.
Die Taiping schufen eine bizarre Mischung aus protestantischer Theologie, konfuzianischer Ethik und revolutionären Ideen, die ihrer Zeit weit voraus waren.
Ja, und das sagt er so. Und ich denke mir, es ist ihrer Zeit weit voraus. Ja, klar, was so Abschaffung von Fußbindungen und sowas geht, klar, und auch mal so ein bisschen vielleicht Vorgeschmack auf die Kulturrevolution unter Mao könnte man das schon natürlich als so einen radikalen Umbruch verstehen. Gleichzeitig fällt es mir sehr schwer, Hong als so einen Visionär für Gesellschaft zu sehen und nicht nur als einen psychisch instabilen, leicht wahnsinnigen Sektenführer, der mit seinem Harem Gedichte schreibt und denkt, die Welt wird jeden Augenblick ihm zu Füßen fallen und er ist der große legitime Herrscher und so, also Sohn Gottes.
Ja.
Finde ich, ja. Und die progressiven Sachen, die umgesetzt wurden, sind eben einfach auch teilweise Hacker-Traditionen. Also es sind keine Sachen, die Hong sich jetzt überlebt hat, sondern das ist einfach Tradition seiner Leute, die er jetzt durchsetzt gegen die Mehrheit. Ja? Und sagt, ja, wir binden keine Füße mehr. Und er geht natürlich einen Schritt weiter, indem er auch so Sachen wie den chinesischen Ahnenkult und so versucht abzuschaffen und sämtliche Schreine zerstört und Tempel. Natürlich ist da so dieses bilderstürmerische, kulturrevolutionäre irgendwie mit drin. Aber die Frage ist eben, ist das tatsächlich so der große Auslöser oder der Grundgedanke, oder das ist ja hier eine Folge davon. Was ist Ursache, was ist Symptom? Das ist ein bisschen schwer zu trennen bei Hong. Und jetzt erreichen die Taiping eigentlich ihre Blütezeit. Sie kontrollieren weite Teile Südchinas. Sie beginnen mit Landneuverteilung, wirtschaftlichen Reformen. Die Steuerlast wird extrem gesenkt, teilweise bis zu 80% im Vergleich zu den Qing vorher. Die Qing mussten natürlich aber auch die Steuern heben, damit sie gegen die Taiping kämpfen konnten, was dann zu mehr Revolutionen geführt hat. Bisschen problematischer ist, ne? Dann ist natürlich auch einfach zu sagen, ja, wir können die Steuern jetzt senken. Und es beginnen Alphabetisierungskampagnen, weil die Beherrschten sollen natürlich auch die neue eigene Bibelversion lesen, die herausgegeben wird von ihnen. Ich habe ein bisschen reingeguckt, was Hong speziell in der Bibel geändert hat. Willst du raten?
Oh mein Gott. Was könnte ihn gestört haben?
Was stört jemand mit konfuzianischer Ethik, wenn er das Alte Testament liest? Das ist genau die richtige Frage. Ja, all die Stellen, die alle anderen auch komisch finden, wenn wir jetzt heute das Alte Testament lesen. Die Geschichte mit Lot und seinen Töchtern, wo sie Angst haben, dass seine Erblinie zu Ende sein konnte und dann ihren Vater betrunken machen und ihn vergewaltigen. Also diese unglaublichen Geschichten, wo Noah betrunken arbeitet und dann nackt in sein Zelt einschläft und seine Söhne sich über ihn lustig machen. Und also all diese Geschichten, wo er irgendwie dachte, die Patriarchen haben sich aber auch schon ganz komisch verhalten. Der schwindelnde Abraham, all diese Teile, die eben, ne, die hat er rausgekürzt und geändert. Und im Neuen Testament hat er dann eben auch, also frei gewerkelt, sage ich mal. Das führte dazu, dass so britische Diplomaten und andere Europäer, die damit konfrontiert waren, erkannt haben, dass es ja doch gar nicht so die Christen sind, die man von zu Hause kennt.
Der britische Diplomat Sir Thomas Welch schrieb, diese chinesischen Christen mögen zwar den gleichen Gott anbeten wie wir, aber ihre Version des Christentums ist für uns befremdlicher als der chinesische Buddhismus.
Ganz gut diese Stimmung auf den Punkt gebracht. Ein gutes Beispiel für diese Verwirrung, die da ein bisschen geherrscht hat zwischen den beiden Seiten, ist das Treffen zwischen dem Ostkönig Yang, der zu der Zeit auch immer mächtiger wird und der mächtigste der Richtungskönige ist, und englischen Waffenhändlern, also Schmugglern im weitesten Sinne, die jetzt hier ungewollt in eine theologische Debatte gestürzt werden. Und dabei hat dann Yang eine Reihe an Fragen an sie. Und er stellt 30 Fragen an Captain Mellersch. Und ich würde dich jetzt einfach mal bitten, direkt hier mit dem Zitat vom Ostkönig einzufangen. Ich habe ein paar rausgesucht von den äußerst originellen und guten und wichtigen Fragen, die Yang da an jemanden stellt, der sagt, ihr verehrt doch den Gott schon seit ein paar hundert Jahren. Ihr habt doch bestimmt Antworten auf alle meine Fragen.
Die Fragen, die ich zu stellen habe, sind folgende. Ihr Völker, die ihr Gott schon so lange verehrt, weiß jemand von euch, wie groß Gott ist oder wie breit? Wie sieht er aus? Welche Farbe hat er? Wie groß ist sein Unterleib?
Wichtige Frage. Wie groß ist der Bauch Gottes? Was ist der Umfang des Bauches Gottes? Ich möchte ihm ein Hemd schenken und ich möchte nicht, dass es spannt am Bauch.
Welche Art von Bart trägt er? Welche Farbe hat sein Bart? Wie lang ist sein Bart? Welche Mütze trägt er? War seine erste Frau die himmlische Mutter, die den himmlischen älteren Bruder Jesus geboren hat? Hatte er nach Jesu Geburt noch weitere Söhne? Ihr, die ihr Gott und Jesus schon so lange anbetet, weiß jemand von euch, wie groß Jesus ist? Wie sieht er aus? Welche Farbe hat er? Welche Art von Bart trägt er? Welche Farbe hat sein Bart? Welche Art von Mütze und Kleidung trägt er?
Ihr seht, es gab dann auch einige Fragen, wo es mehr um die also theologische Auslegungsfragen des Neuen Testamentes ging, aber sehr viele der Fragen haben sich darum gedreht, wie sieht Gott aus, wie sieht Jesus aus, was für eine Haarfarbe haben die, wie groß ist ihr Unterleib? Skurrile Fragen. Und dann haben sich dieser englische Waffenhändler mit seinen Besatzungsmitgliedern, die alle keine theologische Ausbildung hatten, zu so einer Art Synode zusammengesetzt und mussten dann für die gesamte westliche Christenheit auf diese Fragen antworten. Und welche Mütze trägt Gott, ist eine ganz schön schwere Frage. Beantwortet die mal. Ich glaube, es ist die mit dem Propeller. Aber es ist nur meine persönliche Theorie. Ja, und neben den theologischen Verwirrungen, oder wenn wir so viele theologische Verwirrungen haben, ist auch kein Wunder, dass die Sache mit der Sexualethik so ein bisschen spannend gehandhabt wurde. Wir haben es ja schon angedeutet. Nämlich so die strikte Geschlechtertrennung und der totale Sexualverbot, selbst für Verheiratete. Ne? Das galt übrigens mit den Verheirateten nur bis 1855. Dann ließ sich das irgendwann nicht mehr aufrechterhalten. Und dann haben wir einfach zu viele Leute umgebracht die ganze Zeit, durften Verheiratete ab 1855 wieder Sex miteinander haben. Aber die Strafe für Geschlechtsverkehr, der außerhalb der Ehe passiert ist, war weiterhin die Enthauptung. Selbst Hong und andere seiner Anführer mussten offiziell enthaltsam für leben. Tatsächlich hatte aber jeder dieser Könige wahrscheinlich einen Harem von 500 Frauen. Wir bekommen das raus, weil die sich später dann gegenseitig die Haremme umbringen. Und an den Opferzahlen können wir dann ganz gut ablesen, wie viele Leute da waren. Also. Und bei diesem inneren Widerspruch ist es natürlich auch logisch, dass man dann nicht über den Harem reden darf, sondern auch enthauptet wird. Also kein Sex, Enthauptung. Wenn du über den Harem redest, auch Enthauptung. Du darfst dich nicht beschweren und du darfst keinen Sex haben. So. Der britische Missionar Augustus Lindley, der die Taiping zeitweise unterstützte und glaube ich auch mit Hong Bibelstudien gemacht hat, wenn ich mich nicht irre, hat es folgendermaßen in seinem eigenen Bericht von 1866 so erwähnt.
Der himmlische König hat eine höchst merkwürdige Form des Christentums erfunden, bei der die erste biblische Anweisung, seid fruchtbar und mehret euch, außer Kraft gesetzt wurde. Wie er sich die Zukunft seines Reiches vorstellte, bleibt ein Rätsel.
Ja, es ist einfach die noch radikalere Variante der Ein-Kind-Politik. Es ist einfach die Kein-Kind-Politik. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei der Recherche gelesen, dass er anscheinend die 10 Gebote irgendwie, dieses du sollst nicht Ehe brechen, in der Übersetzung falsch interpretiert hat, als du sollst überhaupt nicht Geschlechtsverkehr haben. Ich glaube aber, meine persönliche Theorie, wenn sich da jemand besser auskennt, sagt, schreibt mir gerne Mail oder in die Kommentare, ist, dass er einfach Paulus gelesen hat. Weil in den Korintherbriefen und so sind ja Stellen drin, die bei den Hochzeiten in der Kirche immer nicht erwähnt werden, wo gesagt wird, ja, im besten Fall heiratet ihr einfach gar nicht. Im besten Fall lebt ihr komplett sexuell enthaltsam, genau wie ich. Ich, Paulus, ich will nie Sex haben, ich denke nie über Sex nach und ich bin deswegen so ein guter Mensch. Ja? Ich, Paulus, das Ende der Zeit naht. Jesus kehrt sowieso jeden Augenblick zurück. Warum wollt ihr jetzt noch heiraten und euch diesen weltlichen Sünden hingeben? Und wenn ihr das überhaupt machen müsst, dann heiratet wenigstens. Aber eigentlich wäre es besser, wenn ihr nicht heiratet und euch auf euch selbst konzentriert, eure Beziehung zu Gott und dann bereit seid für die Rückkehr Jesu, jeden Moment jetzt. So, das war ja Paulus' Einstellung. Und das, wenn man das liest, klingt wie ein generelles Sexualverbot. Und da wollte Hong vielleicht einfach nur Paulus nacheifern oder besonders wörtlich nehmen. Hong zog sich dann, wie schon erwähnt, zunehmend seinen Palast zurück, überließ die Macht seinen Königen, rauchte Opium. Wahrscheinlich, wir haben vielleicht von ihm später Entzugsgeschichten, was es wahrscheinlich war, dass er da, um mit Gott zu reden, eben viel Opium geraucht hat und seine Poesie geschrieben hat. Das sorgt aber dafür, dass die reelle Macht natürlich bei den Königen, die die Armeen führen, liegt. Und aber 1856 wird dann Yang Xiuqing, der Ostkönig, der vorhin die tollen Fragen über Gotts Unterleib gestellt hat, der eigentlich faktische Herrscher, also der dann auch 56 behauptet hat, er könnte auch mit Gott sprechen. Er hat das Monopol von Hong angegriffen, als Sohn Gottes der Einzige zu sein, der göttliche Nachrichten bekommt. Ich meine, ja, ich kann eigentlich auch mit Gott reden. Moment, mit mir redet Gott ja auch. Und das zeigt dann eben so diese Machtverschiebung und internen Machtkämpfe. Ich glaube, er hat sogar einmal dafür gesorgt, dass Hong bestraft wurde mit Peitschenhieben oder sowas, weil er eine Überschreitung von Hong gesehen hätte. Also da sehen wir, dass das Machtgefüge sich ganz stark verschiebt, bis die ganze Situation dann im gleichen Jahr eskaliert. Und da habe ich jetzt einen sehr schönen Ausschnitt nochmal von Jonathan D. Spence herausgesucht, weil, ja, sie das liest wie Game of Thrones.
Am 1. September 1856 gegen Mitternacht erreicht der König des Nordens Wei Changhui, nachdem er das Kommando über den Jiangxi-Feldzug an Untergebene übergeben hat, Nanjing mit etwa 3000 seiner altgedienten Truppen. General Qin Rigang, der einen weniger weiten Weg zurückgelegt hat, ist bereits in der Stadt, zusammen mit ausgewählten Truppen seiner Armee, den Siegern der Sommerschlachten sowohl in Zhenjiang als auch vor Nanjing selbst. Nach raschen Beratungen mit Hong Xiuquans Schwager und Hu Huyang, dem anderen kürzlich abgesetzten König, und einer kurzen Unterredung mit Hong Xiuquan selbst beschließen die beiden Generäle, nicht auf Shi Dakai zu warten, sondern sofort loszuziehen. Bevor Yang die mehr als 6000 Truppen in der Stadt um sich scharen kann, von denen man annimmt, dass sie ihm gegenüber absolut loyal sind, angeführt vom Nordkönig, der so lange von Yang Xiuqing gedemütigt wurde, stürmen die Truppen Yangs Palast und schlagen Yang nieder, bevor er fliehen kann. In eine hohle Mauer, die er für solche Notfälle vorbereitet hat, wie es in einem Bericht heißt. Trotz einer vorherigen Vereinbarung mit Fong, dass nur Yang sterben sollte, schlachten die Truppen von Qin und Wei innerhalb weniger Stunden alle Mitglieder von Yangs Familie und Gefolgschaft ab, die sich in seinem Palast aufhalten. Egal ob männlich oder weiblich, unabhängig von Rang, Alter oder Beruf. Yangs eigener Kopf wird abgetrennt und an einem Pfahl auf der Straße aufgespießt.
Es eskaliert, es frisst sich selber auf. Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder.
Mhm.
Aufgrund dieses Exzesses und weil auch von dem eigentlich beliebtesten General Shi die Familie getötet wird in diesem Gewaltexzess, schart Shi eine Armee von 200.000 Mann in relativ kurzer Zeit um sich, inklusive aus den Triaden und anderen, die unzufrieden sind mit dieser Entwicklung hier, und sagt, ich werde nur weiter mit Hong zusammenarbeiten, wenn du mir die Köpfe der beiden Könige, die dieses Massaker organisiert haben, bringst. Und darauf lässt sich Hong dann ein und ordnet die Hinrichtung von Wei und dem anderen an. Und danach übernimmt Shi die Kontrolle über die gesamte Armee. Also wir sehen da viel so hin und her, aber weil natürlich Hong extrem paranoid ist, kann er niemandem vertrauen und schon gar nicht der Person, die jetzt die gesamte Armee führt. Mhm. Im Endeffekt sind jetzt hier drei von den fünf Königen in kurzer Zeit tot. Wagner schreibt 2019 dazu.
Das himmlische Königreich begann sich selbst zu verzehren. Es war wie Game of Thrones mit Bibelversen anstelle von Drachen.
Sehr schöne Analogie. Gleichzeitig gab es in diesem extrem verwirrenden, chaotischen Zustand, es finden die ganze Zeit Hungersnöte statt, es wird die ganze Zeit belagert, es gibt extreme Verwerfungen, der Handel wird über Jahre hinweg in ganz Süd- und Zentralchina gestört. Wir haben ja Armeen von den Taiping, die 3000 Kilometer durch die Gegend marschieren. Also die ziehen so wild auch rum, erobern Gebiete, verlieren die wieder, erobern neue Gebiete. Ich verlinke euch in der Beschreibung eine sehr gute Kartenanimation, die den gesamten Verlauf einmal visualisiert, damit ihr euch das mal anschauen könnt und euch das besser vorstellen könnt, wie der Ablauf quasi Woche für Woche war. Aber in diese komplett chaotische Situation stürzen sich auch ausländische Abenteurer. Es gibt Iren, Engländer, Franzosen, die bei den Taiping mitarbeiten unter anderem. Und besonders lustig fand ich die Geschichte von einem Italiener, die Spence erzählt.
Ein Italiener, bekannt unter dem Namen Antoni oder Antonio, hat sich bereits 1853 den Taiping angeschlossen. Er ist ein kräftiger Mann, dessen ganzer Stolz ein fast 20 Pfund schweres Schwert ist. Seine Spezialität ist es, sich auf dem Schlachtfeld totzustellen, bis sich die Qing-Truppen seinem Körper nähern, woraufhin er aufspringt und mehrere der verblüfften Feinde enthauptet. Sein ausländischer Status verschafft ihm besondere Vergünstigungen, denn die Taiping gewähren ihm Geld für seine Opiumpfeife und seinen Grog, den er sehr zu mögen schien.
Also wir haben ja einen opiumrauchenden, betrunkenen Italiener, der sich immer auf dem Boden liegt, tot spielt und dann aufspringt und Leute enthauptet. Klingt wie ein Charakter aus One Piece oder absurde Vorstellung. Aber solche Leute tauchen da auch immer wieder auf, rundherum. Die tauchen nicht nur auf der Seite der Taipinge auf, sondern auch auf der Qing-Seite natürlich. Wir haben verrückte Ausländer auf beiden Seiten. Und nachdem die westlichen Mächte Europa, Amerika am Anfang vor allem Handel mit beiden Seiten betrieben haben und sich da relativ versucht haben, einfach nur Geld zu verdienen mit dem Chaos, kam es dann später zu einer konkreteren Unterstützung der Qing-Dynastie nach dem Zweiten Opiumkrieg, weil die Engländer sich im Zweiten Opiumkrieg das Recht zugesichert haben, überall in China Opium zu verkaufen. Also generell nicht nur nach dem ersten Opiumkrieg in den Häfen, die sie besetzt hatten, sondern überall. Und jetzt waren auf einmal diese Taiping-Revolutionäre geschäftsschädigend für die Engländer. Moment, ich kann ja gar nicht mal Opium über Land verschiffen, oder? Das sind ja die ganze Zeit diese sehr nervigen Aufstände, die jederzeit auch kommen können, in mein Hafendepot plündern. Und jetzt fangen die Engländer und die Franzosen an, auf einmal Interesse daran zu haben, diese Revolution niederzuschlagen, weil es schadet den Geschäftsinteressen. Wir wollen doch Drogen verkaufen, Jonas.
Ja.
Daraus entwickelt sich dann die Ever Victorious Army. Die immer siegreiche Armee, die am Anfang von Frederick Townsend Ward in Shanghai gegründet wird, aus betrunkenen Ausländern, die er in Kneipen findet, hauptsächlich. Also 200 verlorene Nicht-Chinesen, die er dann in so eine Art Söldnerregiment packt und einen Geldgeber findet, um die Stadt am Anfang gegen die nahenden Taiping zu verteidigen. Und Ward selber war ein zutiefst problematischer Charakter, um es leicht zu sagen, der 1852, ein paar Jahre davor, sich den Filibustern um William Walker angeschlossen hatte, um in Nicaragua einen Bürgerkrieg zu gewinnen und sich als Herrscher von Nicaragua einzusetzen. Das war der Plan von William Walker, müssen wir mal eine eigene Folge zu machen, der hatte den Plan, Mittelamerika in Sklavenstaaten unter amerikanischer Herrschaft zu verwandeln und wollte Nicaragua übernehmen, hat Spanisch abgeschafft als Sprache und wollte, dass sie alle Englisch reden und wollte die Südstaaten in Mittelamerika weiterführen.
Ja, Mensch, okay.
Und mit dem hat Ward als erster zusammengearbeitet, ganz eng, und diente als Ausbildungsoffizier für Walkers Truppe. 1859 reiste er dann nach China, da er sich aufgrund der dortigen politischen Instabilität und Rebellionen einen lukrativen Markt für das Söldnertum erwartete. Oh, da kann man Geld machen.
Ja,
da sterben Millionen von Menschen, da kann man gut Geld verdienen. Ward wurde dann aber von einem Bauchschuss getötet von den Taiping, relativ früh. Und dann übernahm Henry Burgoyne, ein anderer Amerikaner, die Ever Victorious Army. Und Burgoyne war noch schlimmer als Ward. Ward war ein opportunistischer Söldner, der gern Sklavenstaaten errichten wollte. Und Burgoyne war schlimmer. Burgoyne war komplett besoffen. Also alle, die ihn getroffen haben, haben festgestellt, was er für ein Alkoholiker sei. Und wenn du Mitte des 19. Jahrhunderts von allen Menschen als Alkoholiker bezeichnet wirst, dann ist es ein Level von Alkoholismus, das wir heute gar nicht mehr vorkennen. Also das ist in der Zeit, wo alle viel trinken und vor allem alle Amerikaner dafür berühmt sind, viel zu trinken, als der Alkoholiker, als der besoffene Amerikaner in Shanghai zu gelten, ist eigentlich für eine Leber unmögliche Tat. Und dazu kam, dass er eben ein krasser Rassist war und während seiner Zeit in China kein einziges Mal Chinesen nicht mit einem rassistischen Schimpfwort bezeichnet. Er hat einfach durchgehend nur rassistische Schimpfwörter für die Menschen verwendet in dem Land, in dem er zu Besuch war. Hat auch besoffen dann zum Beispiel auf Leute geschossen, die vorbeigelaufen sind. Egal wen, einfach so aus Spaß und betrunken in Shanghai auf offener Straße. War eben ein betrunkener Rassist, der dann die Armee weitergeführt hat und weiterführen sollte. Er wurde dann letztlich Chinas verwiesen, nachdem er einen reichen Bankier und Finanzier, bei dem zu Hause eingebrochen ist, der niedergeschlagen hat und 40.000 Pfund geraubt hat, glaube ich, wurde dann des Landes verwiesen und reiste dann aber direkt mit dem ersten Schiff aus Amerika wieder zurück nach China ein und wollte wieder eine Söldnertruppe gründen. Und dann hatten die Chinesen genug. Dann hat es der Qin sie gereicht und anscheinend ertrank er bei einem Flusstransport. Li Hongshan gab an, es habe sich um einen Unfall gehandelt damals. Zahlreiche Zeitzeugen gingen aber damals schon von Mord auf und es gab Berichte über Folterspuren. Ich glaube dran. Also...
Das hat er wahrscheinlich auch verdient gehabt.
Also das will ich, ja. Wenn jemand das in dieser ganzen Geschichte dann verdient hat, dann Henry Burgwyn auf jeden Fall. Und während dieser ganzen Zeit nur Ward und Burgwyn wurde einfach extrem viel Geld veruntreut. Da kam nichts an bei den Truppen. Die hatten zwar gute Ausrüstung und so, moderne Waffen, aber das lief nicht so richtig. Und dann übernahm Charles Gordon, ein gelangweilter britischer Marineoffizier, der aber nicht korrupt war und tatsächlich die Leute bezahlt hat und dann ein chinesisches Regiment aufgestellt hat aus chinesischen Truppen, die er nach englischem Drill und an englischen Waffen ausgebildet hat. Und danach war die Ever Victorious Army in diesem ganzen Krieg eben die schlagkräftigste Truppe der Qing, weil sie in der Lage waren, mit westlichen Waffen, teilweise mit frühen Maschinengewehren, Gatling Guns und sowas, ins Kampfgeschehen einzugreifen. Und sie mussten keine Bomben aus Hundeblut und Pferdescheiße verwenden, sondern konnten moderne Waffen verwenden. Ja. Du hast gerade das Gesicht verzogen. Ich glaube, du hast die nächste Überschrift im Skript gesehen. Die lautet nämlich Kannibalismus im Taiping-Aufstand. Bevor wir diese wunderschöne Geschichte zu einem Ende kommen lassen, müssen wir noch mal kurz über Kannibalismus reden, weil das tatsächlich einer der weniger bekannten und tatsächlich verstörenderen Aspekte des Taiping-Aufstands ist, weil in dieser Zeit der Hungersnot, in dieser Zeit der extremen Verwerfung über viele, viele Jahre hinweg aus verschiedenen Gründen es zu Kannibalismus kam. Und einer, der zu der Zeit schon beschrieb, war ein britischer Diplomat, der 1857 Folgendes geschrieben hat.
Die Szenen des Elends, die ich in den vom Krieg verwüsteten Die Szenen des Elends, die ich in den vom Krieg verwüsteten Provinzen gesehen habe, übersteigen jede Beschreibung. Der Handel mit Menschenfleisch wurde offen betrieben und nichts zeigt die Tiefe des Elends deutlicher als diese schreckliche Tatsache.
Darüber hinaus, über diesen Kannibalismus aus einfach Mangel an Nahrung wegen der Hungersnot, gab es auch rituellen und Rachekannibalismus. Also sowohl die Taiping-Rebellen als auch die Qing-Truppen praktizierten rituellen Kannibalismus als Form der Rache und der psychologischen Kriegsführung. Es gibt dokumentierte Fälle, in denen Taiping-Kommandeure die Herzen besiegter Qing-Offiziere aßen, um deren Kraft zu absorbieren und um einen totalen Sieg zu demonstrieren. Und es gab Qing-Soldaten und lokale Milizen, die eben auch an diesen Herzessen-Ritualen an feindlichen Führern teilgenommen haben, vor allem bei der Niederschlagung der Finalen des Aufstands 1864 dann. Der Historiker Wang Ermin schreibt dazu Folgendes.
Die Praxis des Verzehrs von Körperteilen des Feindes wurde zu einem symbolischen Akt der vollständigen Vernichtung. Es war nicht nur das physische Töten des Gegners, sondern die totale Auslöschung seiner Existenz.
Ong selber hat Kannibalismus streng in seinen religiösen Edikten verdammt. In einem seiner himmlischen Befehle aus dem Jahr 1854 schrieb er Folgendes.
Wer Menschenfleisch isst, beleidigt den himmlischen Vater und wird in alle Ewigkeit in der Hölle schmoren. Solche dämonischen Praktiken sind des himmlischen Königsreichs unwürdig.
Und trotz dieses Verbots kam es natürlich in den von den Taipingen beherrschten Gebieten zu, dieser Form von Kannibalismus. Ein kleiner Disclaimer ist natürlich, dass diese, obwohl wir Berichte und verschiedenste Berichte haben, und das wahrscheinlich schon so auch passiert ist, haben wir zu der Zeit eben auch sehr viel Propaganda. Also was die Qing über die Taiping schreiben und die Taiping über die Qing, sind natürlich auch immer ein bisschen Übertreibung der Gräueltaten, um die anderen schlecht darzustellen. Und wahrscheinlich ja liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, wie der Historiker Steffen Blatt schreibt. Ganz gut.
In den Berichten über Kannibalismus vermischen sich dokumentierte Fälle mit propagandistischen Übertreibungen. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen, was die Gräuel jedoch nicht weniger erschreckend macht.
Ja, das ist aus dem Buch Autumn in the Heavenly Kingdom von 2012. Und in den 1860er Jahren läuft es immer so gut. Die verschiedenen Angriffe sind zusammengebrochen, die verschiedenen Fronten, und das Reich kollabiert immer weiter. Nanjing, die Hauptstadt, wird wieder von Qing-Truppen belagert. Also davor gab es schon Belagerungen, die immer wieder zurückgeschlagen wurden, aber dieses Mal sieht es ziemlich übel aus. Die Stadt ist sehr, sehr fest befestigt, ist schwer einzunehmen. Das heißt, es ist kein einfacher Prozess, aber trotzdem sieht es nicht gut aus dieses Mal. Während dieser Belagerung bekommt Hong weitere göttliche Visionen, in denen er behauptet, oder in denen der himmlische Vater ihm befohl, nur bestimmte Wildkräuter zu essen. In einer Situation, in der es sowieso kein Essen mehr in der Stadt gibt und die Leute hungern und wahrscheinlich Kannibalismus stattfindet. Und nachdem seine Berater ihn dann davor gewarnt haben, nicht einfach durch den Garten zu laufen und irgendwas zu essen, was er nicht kennt, könnte er vergiftet sein, er antwortete Hong: Ich bin unsterblich, Gott wird mich beschützen. Kurz darauf erkrankte er einer schweren Lebensmittelvergiftung und starb am 1. Juni 1864.
Ja,
so ist es, wenn man Pflanzen isst, die man nicht kennt. Und er hatte auch so Manna-Visionen, dass ihm Manna kommen würde wie im Alten Testament und alle versorgen würde, aber dann gab es kein Manna und er hat Wildkräuter gegessen und es war nicht ideal für ihn. Der chinesische Historiker Yen Yu Wen fasst das so zusammen.
Hong starb, wie er gelebt hatte, völlig überzeugt von seiner göttlichen Mission und unfähig, die Realität zu erkennen. Sein Tod durch Wildkräuter war die letzte einer langen Reihe von Wahnvorstellungen, die Millionen Menschen das Leben kosteten.
Und ein zeitgenössischer britischer Beobachter schrieb: Am Ende wurde der himmlische König von Unkraut getötet. Wenn das keine göttliche Ironie ist, dann weiß ich nicht, was es sonst sein könnte. Ja. Nach dem Tod von Hong übernimmt sein 15-jähriger Sohn Hong Jianguifu kurz die Herrschaft während der Belagerung der Stadt. Aber wie gesagt, die Lage ist ja schlecht, es gibt kein Essen. Es wird ein extrem schrecklicher Tunnelkrieg geführt zur Untermauerung der Mauern, also zur Untertunnelung der Mauern von Nanjing, wo dann Tunnel und Gegentunnel und Wasser reingeleitet wird in die Tunnel und also tatsächlich eine sehr blutige, sehr schwierige Belagerung, die dann im Juli 1864, einen Monat nach dem Tod Hongs, mit dem Fall von Nanjing endet. Und es wird bei diesem Fall, wie schon beim ersten Mal, als die Stadt erobert wurde, wieder ein extrem brutales Massaker verübt. Dieses Mal durch die Qing-Soldaten.
Als Hong starb, soll er seinen Anhängern versichert haben: Keine Sorge, der himmlische Vater wird bald mit einer Armee von Engeln kommen. Die Engel kamen nie, aber dafür 100.000 Qing-Soldaten.
Ja. Und diese 100.000 Truppen verüben dann Vergeltungsmassaker an der Bevölkerung, an allen, die sie innerhalb der Stadt finden. Generell zu diesem Zeitpunkt des Krieges werden sehr wenige Gefangene gemacht und beide Seiten haben sich eigentlich darauf verlegt. Es werden zu diesem Zeitpunkt auch versprochen. Es ging, glaube ich, sogar irgendwie 100.000 in Gefangenschaft der Taiping und werden dann innerhalb von kurzer Zeit alle hingerichtet und niedergemacht. Also es wird von Seiten der Qing-Dynastie versprochen, wir geben euch Amnestie, kommt Gefangenschaft, das regeln wir alles. Und dann werden sie einfach tot geprügelt alle am Ende oder erschossen. Und wir reden halt hier, wie gesagt, von immer so 100.000 Leuten auf einmal. Obwohl Nanjing dann gefallen ist, ging der Kampf in anderen Städten noch weiter, befeuert von der paranoiden Ordnung, die Hong geschaffen hatte. Ein englischer Söldner, der damals in der belagerten Stadt Wushu in der späten Phase der Rebellion auf Seiten der Taiping war, hat es folgendermaßen beschrieben: Die Rebellen sagen nichts über Nanking und tatsächlich war jede derartige Unterhaltung höchst gefährlich, denn die kleinen Jungen im Dienst Wangs, also der Taiping-Könige, waren nichts als Spione und jede derartige Äußerung bedeutete den sicheren Tod. Wir haben hier so eine Art Stasi-System, ne? Also die Kinder spionieren und bekommen eine Belohnung dafür, wenn sie jemanden verraten, der sich schlecht über die Regierung äußert, und die Person wird dann hingerichtet. Und es dauerte bis 1871, glaube ich, bis die letzte Rebellenarmee besiegt wurde. Es gibt bis heute noch ein paar Anhänger von Taiping, dieser Religion in Südchina anscheinend, oder den Hakka. Ich habe jetzt wenig dazu gefunden zu aktuellen, aber ja, bis 1871 ist schon, es hat China ganz schön lang beschäftigt. Wir haben, wie ich gesagt habe, eben mit 20 bis 30 Millionen Toten einen der blutigsten Konflikte der Geschichte jemals. Vielleicht auch die große Inspiration von Mao Zedong hier drin. Der hat nämlich das später uminterpretiert und darüber geschrieben und Hong zu einem großen Protokommunisten gemacht. Mao Zedong bezeichnete die Taiping-Rebellen als Helden des chinesischen Volkes. Er sah in ihnen Vorläufer seiner eigenen Revolution, wenn auch mit einem etwas ungewöhnlichen theologischen Unterbau. Milde ausgedrückt.
Milde, sehr, sehr milde ausgedrückt. Genau, das war eben diese sehr milde Lesung von ihm, die dazu geführt hat, dass es so ja, im Maoismus als protokommunistisch gilt. Und ja, ich sehe das halt, ja, ich habe hier eher einen religiösen Fanatiker vor mir.
Ne? Also diese Interpretation, dass wir eben hier mit jemandem zu tun haben, dessen Wahnvorstellung Millionen von Menschen das Leben kostet.
Ja, man hat sich halt die Rosinen rausgepickt. Ja, und all den ganzen Wahnsinn zur Seite geschoben. Ne?
Also ich vergessen hatte zu erwähnen, was auch dazu beigetragen hat, dass diese Revolution so gut funktioniert hat, war nicht nur das Bevölkerungswachstum an sich, sondern dass wir auch einen Frauen, zu wenig Frauen für die Männer hatten. Also wir hatten, zum einen gab es damals schon die Praxis, dass auch Infantizide an weiblichen Kindern begangen wurden. Dann gab es die Praxis der Mehr-Ehe, dass reiche Männer eben sich mehrere Frauen geheiratet haben oder so Konkubinen hatten und so. Und die Frauen standen natürlich dann immer für andere Männer zur Verfügung. Und wir zu der Zeitpunkt des extremen Bevölkerung ein großes Bevölkerungswachstum haben, aber eben auch Millionen von Männern, jungen Männern zu der Zeit, die niemals die Aussicht haben zu heiraten oder irgendwie eine Familie zu gründen. Und das ist eben im Konfuzianismus die große Schande. Wenn du nicht heiratest und es nicht schaffst, Nachkommen zu haben, dann wird die Ahnenlinie ja durchbrochen durch dich. Und das ist quasi so das Schlimmste, was du im Konfuzianismus tun kannst. Du kannst deine Eltern nicht weniger ehren, wie keine Kinder zu kriegen. Und da sahen sich eben auch Millionen von Menschen in dieser Situation damals und dachten dann, ja, fuck it. Gottes Bruder ist jetzt da, ich kann sowieso nicht heiraten. Alles scheiße, nächste Hungersnot, nächstes Jahr kommt sicher. Was habe ich denn zu verlieren?
Ja.
Es gibt auch Analysen dazu, dass irgendwie, ja, also das Erstarken von des IS irgendwie auch besonders fruchtbaren Boden fand in Regionen, wo es viele junge Männer gab, die keine Perspektive hatten zu heiraten oder sich ein besseres Leben aufzubauen. Und wenn dann der Anteil bei so einem Bevölkerungswachstum ist eben eine extrem junge Bevölkerung, das heißt, da ist extrem viele junge Menschen, die in dieser Situation sind. Ähnlich wie Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts, wo wir die Weimarer Republik und so und extrem anderer Bevölkerungsaufbau, wie wir den heute sehen in Deutschland. Und eben extrem viele junge Leute, die zu radikalen Ideen auch tendieren dann. Kuhn hat es 2002 noch ganz schön auch auf den Punkt gebracht, was wir gerade versuchen zu sagen.
Die Geschichte des himmlischen Königreichs zeigt, wie gefährlich es ist, wenn religiöser Fundamentalismus auf soziale Ungerechtigkeit trifft. Es ist zugleich eine Warnung und eine faszinierende Fallstudie kultureller Hybridisierung.
Und Jonathan Spence, dessen Buch ja heute so ein bisschen die Hauptquelle war, bringt das, finde ich, so gut auf den Punkt wie kein anderer, wenn er sagt, Hong träumte davon, ein Paradies auf Erden zu schaffen, und er schuf stattdessen eine Hölle. Es ist die alte Geschichte von gut gemeinten Utopien, die in Blut ertränkt werden.
Ja.
Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, unsere Arbeit hier mit dem Podcast und generell mehr von uns hören wollt, hin und wieder auch mal eine Premium-Folge, dann unterstützt uns gerne auf patreon.com/allezeitderwelt.
auch alles werbefrei und meistens ein paar Tage früher, die wir auf dem Feed, wenn ich es hinbekomme, die Sachen rechtzeitig zu bearbeiten. Ich plane jetzt auch demnächst mal wieder eine Bonusfolge nur für die Patreons hier, uns unterstützen zu machen. Also unterstützt uns da gerne. Es bedeutet uns ganz viel, es macht das Ganze, es motiviert mich sehr, hier weiterzumachen und dran zu bleiben und meine Abende für Recherche und Aufnahmen zu verwenden. Und ich denke, Jonas auch ein bisschen, dass es euch das Geld wert ist. Und ja, das freut uns sehr. Vielen, vielen lieben Dank. Wir haben eine Liste auf Patreon von Leuten, die gerne vorgelesen werden wollen, die uns unterstützen, unsere offiziellen Producer und Producerinnen. An alle, die uns unterstützen und hier nicht genannt werden, vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt die Liste der Unterstützer und Unterstützerinnen. Der coole Rea Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi, Alexi, Katharina, Fernando, Brigitte, Super Silvi, Petrosilius Zwackelmann und Miao Zittung. Vielen lieben Dank für die Unterstützung und kommt gern zahlreich dazu, damit wir unser Produktionspotenzial noch voll ausschöpfen können hier für den Podcast. Die Themen sind uns noch nicht ausgegangen. Ja, und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen. Wir sind jetzt, kleine Erinnerung, auf dem 2-wöchentlichen Rhythmus, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben, um uns vorzubereiten und euch Qualitätscontent zu liefern. Ja, so wie dazu. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns Kommentare unter die Folge bei Spotify, Apple Podcast, wo auch immer. Lasst uns eine Bewertung da bei Spotify und Apple Podcast und empfehlt es weiter an alle, die es interessiert. Teilt vor allem einfach den Link zur Folge. Das wäre besonders wichtig, weil je mehr Leute dazukommen, desto schöner.
So ist es. Bis bald, ihr Lieben.
Bis bald. Tschüss.